Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten genauer befragen.
Ja, herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Pekedal und mein Gast heute ist Zahi Alawi. Hallo.
Hallo.
Ja, wir dachten mal nach diesen ganzen Entwicklungen im Nahen Osten und im arabischen Raum sollten wir das Thema mal in einem Podcast mit einem Experten besprechen. Und deswegen haben wir Zahi eingeladen. Du bist ja freier Journalist.
Freier Journalist.
Für Deutsche Welle und genau. Andere.
Arabischen Sender, Fernsehsender.
Arabische Fernsehsender, die hier wahrscheinlich keiner kennt, ne?
Den Namen vielleicht nicht, aber das ist jetzt, heißt Al-Ikhbariya, bedeutet Nachrichtensender aus Saudi-Arabien.
Okay, habe ich noch nie gehört. Ja, muss man wahrscheinlich auch gar nicht so, ne? Und die senden ja auch auf Arabisch, wir reden jetzt hier Deutsch.
Genau.
Und ja, vielleicht mal was zu deinem Background. Du kommst aus Palästina.
Genau, also ich komme aus Palästina, habe dort, bevor ich nach Deutschland kam, Journalistik und Politik studiert. Nach meinem Bachelor bin ich im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen, habe ich mein Hauptstudium fürs Diplom auch in Dortmund Journalistik und Politik weitergemacht und jetzt promoviere ich in dem Bereich Online-Journalismus. Seit 2005 arbeite ich bei der Deutschen Welle. Ich habe bei der Online-Redaktion angefangen und seit September 2008 bin ich auch hier im Fernsehen tätig als Redakteur.
Ja, Deutsche Welle, das ist vor allem im Fernsehen der Sender, den man immer nur im Ausland im Hotel sieht, wenn nichts anderes kommt.
Genau.
Ja, und du bist da für den arabischen Raum zuständig. Genau. Das sollte man ja noch dazu sagen. So.
Das arabische Programm.
Ja, und wir wollen so generell über die Rolle der sozialen Medien im arabischen Raum was erzählen. Alle hatten ja früher eigentlich immer nur den Iran im Blick, aber wie du eben so im Vorgespräch meintest, der Iran gehört eigentlich gar nicht zur arabischen Welt.
Gehört zum Nahen Osten, aber nicht zur arabischen Welt, also Teil des Nahen Osten. Die Sprache ist aber anders, die Kultur ist auch anders und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt die arabischen Länder die gleiche Kultur haben, aber sie haben die gleiche Sprache, obwohl es jetzt in manchen arabischen Ländern auch andere Dialekte gibt, aber das ist jetzt nicht das Problem, sie verstehen alle Arabisch und sie sprechen Arabisch, aber mit Dialekt genau das gleiche hier in Deutschland, wenn man aus Bayern kommt und der andere aus Rheinland und der dritte aus Berlin, dann gibt es drei verschiedene Dialekte und manchmal ist es schwierig, einen aus Bayern zu verstehen, obwohl er Deutsch spricht. Jetzt zurück zum Thema, jetzt soziale Netzwerke oder soziale Medien haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sehr schnell. Vor allem
da wollten Blogs wir gleich noch hingehen.
Okay. Ja.
Bevor du jetzt erstmal so im Schnelldurchlauf irgendwie anfängst. Vielleicht fangen wir nochmal viel früher an. Also sagen wir mal, das Internet ist jetzt 30 Jahre alt, das World Wide Web ist 16 Jahre alt. In Deutschland hat es sich relativ schnell in den 90er Jahren verbreitet. Wie war das so im arabischen Raum? Kann man eigentlich von dem arabischen Raum reden oder gibt es so einige Länder, die Vorreiter waren bei der Internetnutzung?
Also Vorreiter von Vorreitern kann ich jetzt nicht sprechen, weil die Verbreitung nicht so breit war und deshalb kann ich nicht jetzt von einem Vorreiter, aber ich kann von einer schnellen Entwicklung in manchen arabischen Ländern, also die Golfstaaten zum Beispiel, sei es jetzt die Arabischen Emirate, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, also da gibt es Infrastruktur und da gab es auch eine schnelle Entwicklung und Verbreitung vom Internet, von Telefonen, Handys. In anderen arabischen Ländern ist das bis heute immer noch eingeschränkt und das liegt an der wirtschaftlichen Lage und das hat auch natürlich mit der wirtschaftlichen Situation der Familien, der Leute und wie viel man im Monat verdient, könnte man sich jetzt einen Computer und Internet leisten, könnte man jetzt eine Leitung, DSL-Leitung sich leisten oder ist das schwierig? Also die Entwicklung ab 2000, 2002 ist unterschiedlich, ist nicht gleich bei allen, in allen arabischen Ländern. Manche, wie gesagt, haben sich schnell entwickelt, das Internet schnell verbreitet und dann gab es auch Unterstützung seitens der Regierungen. Und in manchen arabischen Ländern, wie zum Beispiel jetzt Libyen, Algerien auch zum Teil, Sudan oder andere Länder, da gab es ein großes Problem mit der Verbreitung des Internets, weil diese Länder keine Infrastruktur für sowas haben und weil die Regierungen auch ungern diese neuen Medien haben wollen.
Wenn man jetzt von der arabischen Welt spricht, bei der Internetnutzung, da hatte man halt früher immer erst Blogs im Kopf. Also auch losgelöst durch diesen der ganze Iran blockt und so weiter. Also reden wir jetzt mal vom Mittleren Osten und jetzt nicht der arabischen Welt. War das so, dass halt so generell so im Mittleren Osten so Blogs tatsächlich so wie unser Weltbild hier im Westen ist, quasi zum ersten Mal die Möglichkeit war, für die Menschen dort zu kommunizieren und so diese staatliche Zensur zu umgehen?
Für die Menschen zu kommunizieren, ich würde sagen, für die jungen Menschen untereinander zu kommunizieren. Die meisten Blogger kamen am Anfang oder waren am Anfang in Ägypten und dann hat sich die Blogger-Szene verbreitet in den arabischen Ländern und die meisten waren auch politische Blogger. Weil die Leute auch jetzt dieses Internet oder diese neue Medien, Netzwerke als Möglichkeit gefunden haben, sich zu äußern, frei zu äußern, dass sie über Themen sprechen, was nie in den normalen oder herkömmlichen Medien auftauchen. Und deshalb waren die Blogs eine Möglichkeit für junge Menschen untereinander sich auszutauschen oder miteinander zu kommunizieren, sei es jetzt für Inland oder auch nach außen. Das war auch eine wichtige Möglichkeit oder eine wichtige Rolle für die Menschen, dass sie auch ihre Meinung nach außen übertragen über das Internet, und die Blogs haben diese Möglichkeit auch ermöglicht für die jungen Menschen.
Ab wann fing das so an mit den Blogs in Ägypten?
2003, 2004 stark waren ab 2005. Also ab 2005 haben die Blogs sich verbreitet und die Blogger waren mehr aktiv. Und wie gesagt, der starke Anfang war in Ägypten.
Und woran lag das? Also es gibt ja auch Parallelen. Auch in Deutschland fing das so mit der Blogosphäre erst so 2004, 2005 an. Lag es daran, dass auf einmal so große kommerzielle Blogplattformen da waren, dass man sich gar nicht mehr um den Server kümmern musste, sondern einfach zu blogger.com gehen konnte?
Genau, die Möglichkeiten, die Jungs hatten, dass man jetzt eine Seite im Internet kostenlos bekommt, das war eine Art Erleichterung für die Menschen, dass sie, okay, ich mach das. Und wie gesagt, weil viele von den jungen Menschen sind entweder Studenten, dann arbeiten sie nicht, bekommen das Geld von der Familie, die Familie finanziert das Studium und das Leben der jungen Menschen. Viele von denen sind auch arbeitslos, aber dass sie jetzt diese Möglichkeit im Internet haben, erstmal kostenlos sich zu äußern, Beiträge zu veröffentlichen, dann hat das dazu geführt, dass die Blogs sich schnell verbreiten. Und wie gesagt, die wirtschaftliche Lage in einem Land spielt eine große Rolle, wie Blogs sich verbreiten. Genau das gleiche hier in Deutschland. Ich glaube, nach 2007, 2008 wollten viele bloggen und erstmal waren Reiseberichte oder Erlebnisse und dann kam es jetzt zu den politischen Blogs, auch in Deutschland. In Arabien war es anders. Viele wollen sich politisch äußern, vor allem junge Menschen, weil sie keine Möglichkeit haben, in den klassischen Medien sich zu äußern. Und deshalb war das Internet die Möglichkeit, wo junge Menschen gesagt haben, okay, jetzt kann ich das machen.
Also ein klarer Fall von Gegenöffentlichkeiten schaffen.
Dieser Begriff Bürgerjournalismus ist auch eigentlich für sowas sehr gut geeignet.
Ja, wobei in Deutschland ist es eher so ein Modebegriff von Journalisten, um zu überlegen, wie kann man jetzt kostenlos die Leser mitarbeiten lassen. Aber ja, im arabischen Raum ist es was ganz klar.
Also man kann jetzt die Lage für junge Menschen, die Situation, der Lebensstil im Westen, in Deutschland mit dem in Arabien nicht vergleichen. Die sind zwei verschiedene Welten, die Möglichkeiten sind anders, die Themen sind anders, die Verhältnisse sind anders. Es ist auch nicht gefährlich, wenn man jetzt Merkel kritisiert oder irgendwelche Politiker. Das ist überhaupt kein Problem. Aber in vielen arabischen Ländern ist es undenkbar, einen Präsidenten, einen König zu kritisieren.
Oder die Familie.
Oder die Familie des Königs. Das geht nicht. Das ist verboten. Die sind rote Linien. Hier in Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Man kann mit Merkel schimpfen. Das ist kein Problem.
Ja, das mit den roten Linien ist interessant. Also ich war vor 2 Monaten in Peking auf so einem deutsch-chinesischen Journalistenaustausch. Und da ging es eigentlich auch nur um rote Linien. So ein Begriff, den ich zwar schon mal gehört hatte, aber der mir nicht so wirklich bewusst war, sondern wie kommuniziert man in einer Diktatur oder in einem repressiven Regime? Da gibt es halt ungeschriebene Linien, also rote Linien, wie weit man gerade Kritik äußern kann. Und die sind ein bisschen elastisch. Also je nachdem, wie liberal gerade die Stimmung ist oder wie aufgeheizt die Stimmung ist, verschiebt sich so die
Linie. Also das ist auch so, sozusagen ein Gegenbegriff oder ein Begriff, was dem Selbstzensur auch ähnelt. Also Selbstzensur, es ist nicht vorgeschrieben, dass ich jetzt so weit nicht gehen kann, aber ich weiß, wenn ich jetzt jemanden, was ist das, nicht irgendjemanden, wenn ich jetzt einen Minister, wenn ich jetzt die Geheimdienste oder einen König oder einen Präsidenten kritisiere, dann weiß ich, was nachher für Folgen geben wird. Und das ist gefährlich. Deshalb sage ich, okay, ich vermeide das. Also ich schreibe nicht über Politik, ich schreibe über gesellschaftliche Themen. Und wenn ich weiß, dass könnte gefährlich sein, dann lasse ich auch sein. Und das sind die roten Linien. Die roten Linien. Manchmal sind sie auch bekannt für jeden, also das darfst du nicht machen, kannst du nicht machen. Klassische Medien werden viele Themen ablehnen, können solche Themen nicht veröffentlichen, auch wenn der Journalist sagt, okay, ich will das und ich bin auch der Meinung, das muss veröffentlicht werden, aber das hat harte Konsequenzen für die Medien auch manchmal.
Und wie kriegt man jetzt raus, wie gerade die rote Linie verläuft? Ist das so ausprobieren, dass dann manche viel mutiger sind, ein bisschen mehr Zivilcourage zeigen und einfach mal einen Schritt vorwärts gehen und alle anderen beobachten das so und reagieren dann je nachdem, wenn dem jetzt nichts passiert?
Genau, die Erfahrung macht den Meister. Und durch Erfahrung der anderen oder Selbsterfahrung wissen die Leute, was passiert, falls ich jetzt das oder wenn so geschrieben wird. Also es gibt bestimmte Situationen, wo man weiß, durch Erfahrung, entweder wie gesagt Selbsterfahrung oder Erfahrung der anderen, dass es gefährlich wird. Also es ist nicht einfach und es ist auch nicht vorgeschrieben, wenn man jetzt den Präsidenten schimpft und sagt, der ist doof, dass man zwei Jahre im Gefängnis bleibt. Aber die Leute, die manchmal Regierungen kritisiert haben, wurden direkt oder indirekt gefoltert, im Gefängnis gesteckt und oder die Familie war bedroht oder der selber war bedroht. Also wie gesagt, das sind Erfahrungen, die man jetzt im Laufe des Lebens macht und es sind jetzt keine Gesetze, wo man sagt, okay, ich weiß, was passiert, wenn ich das und jenes mache. Nee, die sind Erfahrungen. Manchmal ist das ungefährlich, manchmal ist das doch gefährlich. Also ich kann jetzt ein Beispiel aus Ägypten nehmen, weil das auch in Europa bekannt ist. Wael Abbas ist ein Blogger aus Ägypten, der schreibt in seinem Blog über Folter in ägyptischen Gefängnissen. Und der war selber auch mehrmals im Gefängnis, der wurde auch geschlagen mehrmals auf der Straße und durch die Demos, wo er selber beteiligt war und wie gesagt, das sind Erfahrungen, die man selber macht und das war so eine Art Schreck für die anderen Blogger. Aber die ägyptischen Blogger, viele ägyptische Blogger waren hart und sie haben gekämpft um ihre Rechte, und deshalb merken wir und sehen wir, was für eine Entwicklung in Ägypten oder in manchen arabischen Ländern gibt jetzt.
Was sind das für Blogger in den arabischen Ländern? Also sind jung, ist es eher so die Oberschicht, die generell Zugang zum Netz hat, oder haben mittlerweile auch so, hat die Mittelschicht, die Unterschicht, haben die auch über Internetzugänge auf einmal die Möglichkeit zu bloggen, und tun sie das auch?
Am Anfang war das von der sogenannten, wie du auch vorher gesagt hast, Oberschicht-Blogger, weil sie die Mittel dazu haben. Sie haben Geld, sie können auch sich eine DSL-Leitung leisten, sie können einen Laptop kaufen, und die anderen haben um ihr Brot gekämpft, sozusagen, um das alltägliche Leben, weil sie keine Zeit dafür hatten. Aber nach und nach ist das Internet und das Telefonieren in arabischen Ländern billiger geworden, günstiger geworden, und dann gab es auch Konkurrenz. Es gibt nicht nur staatliche Anbieter, sondern auch gab es auch kommerzielle und private Anbieter, die das Internet angeboten haben, wo andere Menschen auch oder Menschen von mittlerer Schicht oder auch normale Menschen die Möglichkeit hatten, jetzt eine DSL-Leistung zu kaufen.
Da komme ich später nochmal drauf, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Also okay, also erstmal war es die Oberschicht, und ist das so in allen Ländern gewesen, also auch in Tunesien oder...
Ich kann das jetzt zum Teil pauschalisieren und sagen, dass es eigentlich in den meisten arabischen Ländern das Internet und Handy war für Elite, für Überschicht, weil sie Geld haben, weil sie jetzt nicht um ihr Brot kämpfen müssen und um die Wohnung und die Miete oder die anderen Sachen, die wichtigen Sachen.
Klar, aber sagen wir mal, ein Beispiel war in Deutschland, Ende der 90er Jahre hatte auch nicht jeder zu Hause Internet, aber zum Beispiel die Studenten hatten eigentlich alle an der Uni Internet. Und wenn das junge Leute sind, die halt in arabischen Ländern irgendwie so angefangen haben zu bloggen und so weiter, könnte man ja denken, da sind ja auch viele an der Universität, und das ist ja nicht nur die Oberschicht.
Die Uni in Arabien ist nicht die Uni in Deutschland.
Okay.
Das Internet in Arabien ist nicht das Internet in Deutschland. Und die Verbreitung in Arabien ist nicht die Verbreitung in Deutschland. Mhm. Also hier in Deutschland sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile 96% der Bürger im Internet.
Ja, unter 30-Jährigen. Also sonst 70, ja, so knapp.
Es gibt viele, aber das ist nicht zu vergleichen mit den arabischen Ländern. Und ich sage mit den arabischen Ländern. Die Uni könnte vielleicht ein Internet anbieten, aber auch nicht so schnell. Ich kann von einem Beispiel vor 3 Jahren sprechen, und sogar von der Uni An-Najah in Nablus in Palästina. Die Uni hat so eine Geschwindigkeit von, glaube ich, weiß ich nicht, also Volumen 8 Gigabyte. Und 8 Gigabyte für 12.000, 13.000 Studenten ist nichts. Manchmal hat es ewig gedauert, bis ich meine Mails abgerufen habe an die Uni. Ich habe auch an der Uni gearbeitet, und ich habe geguckt und wollte einfach Internet und meine Mails abrufen. Das hat es ewig gedauert, bis ich meine Mails abgerufen habe. Und stell dir vor, du willst ein Video hochladen oder ein Podcast oder wie auch immer, oder Bilder, dann dauert es noch länger. Aber die Internetcafés, die hier vielleicht nur zum Teil verbreitet sind, sind als Callcenter, sind in vielen arabischen Ländern für die Masse da. Jeder, der kein Internet zu Hause oder Telefon zu Hause hat, kann ins Internetcafé gehen und kann surfen, kann schreiben. Das ist auch nicht so teuer wie früher. Heute ist das billiger oder günstiger, und die Leute können sich sowas leisten. Aber wie gesagt, also die Uni hat eigentlich die Möglichkeit den Studenten nicht gegeben, dass sie jetzt im Internet lang surfen und schnell surfen.
Okay, gehen wir nochmal zurück. Also 2005 fängt so in Ägypten an und auch ein bisschen Tunesien und so weiter mit den ganzen Blogs und die fangen an, irgendwie auch mal so die neuen Möglichkeiten der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt schätzen zu lernen und vernetzen sich auch mit dem arabischen Ausland.
Ja.
Und wie lief das so ab? Also einerseits über die Sprache und so weiter, war das ein Vorteil?
Die Sprache ist Vorteil, alle sind junge Menschen, alle haben die gleichen Sorgen. Und deshalb gibt es keine Unterschiede. Und das merke ich auch jetzt nach der Facebook-Revolution, sei es jetzt in Tunesien oder in Ägypten, dass viele Groups auf Facebook, sei es jetzt vor allem aus Libyen, Tunesien und Ägypten, sie sind sehr aktiv und sie sind miteinander verbunden, sie sind vernetzt miteinander und sie unterstützen sich gegenseitig. Also die Groups aus Ägypten, wenn es was in Libyen gäbe, dann wird das sofort auf Facebook geschrieben, dann ist das verbreitet und das ist sehr schnell verbreitet. Wenn es was in Libyen gäbe, dann ist das auch wieder schnell verbreitet und dann nehmen sie und geben sich auch Informationen gegenseitig. Es gibt einen Austausch unter den Jungen in Jordanien, in den Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien. Die sind alle vernetzt. Und dann gibt es auch das sogenannte Global Voices. Das ist von allen Ländern der Welt, glaube ich, vertreten. Und dann ist das auch eine Möglichkeit, dass Blogger, dass junge Menschen nicht nur mit den arabischen Ländern verbunden sind, sondern auch mit der Welt. Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, viele schreiben sogar auf Englisch und wenn man aus Nordafrika, also die Leute aus Nordafrika schreiben auf Französisch und weil sie wissen, okay, sie sind der Sprache mächtig und dann wird auch in Frankreich gelesen oder in anderen Ländern der Welt, dann bloggen sie auch auf Französisch. Das ist nicht das Problem. Die Sprache spielt eine Rolle, dass die arabischen Blogger untereinander vernetzt sind. Aber das Internet ist eigentlich grenzenlos. Da kannst du dich mit allen verbinden und ich kann mich als Beispiel nehmen. Freunde, die ich schon ewig nicht gesehen habe und die jetzt in den Golfstaaten arbeiten, habe ich auf Facebook gefunden. Dann bin ich auch mit denen in Kontakt, wieder in Kontakt. Das war eine Möglichkeit. Und wie gesagt, am Anfang haben die Regierungen gedacht, dass das Internet, Facebook eine Art Chat für die jungen Menschen sein kann. Das heißt, dass sie, dass Jungs und Mädchen sich kennenlernen, weil sie diese Möglichkeit auf der Straße nicht haben. An der Uni ist es möglich, aber auf der Straße ist es schwierig. Dann können sie sich im Internet treffen, online, im virtuellen Leben. Keiner der Regierungen hat gedacht, dass die Situation sich so entwickelt, dass die Leute sich auch politisch orientieren können, dass die Leute sich auch politisch organisieren können. Und deshalb war in vielen arabischen Ländern ein bisschen locker der Umgang mit dem Internet und mit der Nutzung des Internets. Und aber die arabischen Blogger sind anscheinend kluger als die anderen.
Also in etwa das Glück der arabischen Blogger war, dass die Regierung irgendwie Facebook als Dating-Plattform unterschätzt haben oder angesehen haben und
Facebook kam erst nach den Blogs. Also die Leute waren schon so weit entwickelt, dass sie auch über politische Themen reden. Also Facebook war auch am Anfang für viele Menschen eine Plattform zum Kennenlernen. Mehr nicht. Und dann gab diese Entwicklung, dass die Leute auch die Möglichkeit bekommen haben, sich zu organisieren, auf der Straße zu gehen und sich zu informieren, wenn es was passiert, wenn es was irgendwo, sei es jetzt in Ägypten, Tunesien, in einer Stadt, dass die anderen in der anderen Stadt auch wissen, okay, da passiert was, da müssen wir was dagegen machen, dann müssen wir diese Leute unterstützen oder sie müssen uns unterstützen, wir brauchen das und jenes, also diese Entwicklung kam nach der Entwicklung der Blogs.
Okay. Du hattest eben mal kurz angesprochen, dass es in der arabischen Welt, also dass die jungen Menschen gemeinsame Sorgen haben. Was sind das so für Sorgen?
Die politischen Sorgen vor allem.
Ja. Also, was ist der Nährboden quasi für das, was da jetzt passiert ist?
Also die wollen, dass es eine Demokratie endlich gibt, dass sie selber bestimmen, was sie und wer sie regiert und wer über ihr Leben entscheidet. Und nicht, dass sie jetzt für ewig und immer einen Präsidenten haben, der über alles bestimmt, der auch entscheidet, wer der Premierminister wird, wann gewählt wird und wie gewählt wird und wen auch gewählt wird. Das ist, die sind Sachen, die sind jetzt mittlerweile veraltet. Also die Menschen können sowas nicht mehr akzeptieren. Sie können jetzt die Regierungen nicht mehr unterstützen. Und auch wenn sie damals auf die Straße gingen und den Präsidenten bejubelt haben oder der Premierminister auch, aber jetzt mittlerweile merken sie, nee, das geht nicht weiter. Also wir müssen auch mitentscheiden, wer regiert. Und wer jetzt, oder wie die Gesetze auch erschaffen werden. Also sie wollen auch mitentscheiden. Sie wollen normal leben. Das heißt, dass sie mitregieren, mitentscheiden. Also sie wollen nicht, dass das, wie gesagt, eine Regierung für Ewigkeit brauchen wir nicht. Oder einen Präsidenten. Regierungen werden ständig gewechselt. Das ist nicht das Problem. Ein Minister geht, der andere kommt. Aber der Präsident, der König, entscheidet über alles. Er hat das Sagen. Alle anderen Menschen haben keine Rechte. Keine Rechte auf Demokratie, auf Wahl. Also auch die Ressourcen des Landes werden eigentlich für die Familie oder gehen eigentlich für die Familie des Präsidenten und nicht für das Volk. Also die Menschen, die Bürger profitieren von den Ressourcen nicht. Denen geht's gut, nicht gut, schlecht, sehr schlecht, sei es jetzt wirtschaftlich, Gesundheit, die leben in Bonkan und allein in Kairo. In Kairo gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile wohnen oder leben 18 Millionen. 6 Millionen davon leben auf den Friedhofen. Man kann sich nicht vorstellen, also allein in einer Stadt 6 Millionen auf der Straße leben. Warum? Man fragt sich, warum, wieso? In Libyen ist die Situation nicht anders. Wenn man jetzt das Land betrachtet, denkt man nicht, dass das Land ein Ölland wäre. Der Gaddafi regiert seit 42 Jahren. Und deshalb wollen die Leute sich befreien. Sie wollen nicht immer, dass das für sie bestimmt wird. Für ihr Leben, für ihre Zukunft. Die Regierung bestimmt auch, wie die Zukunft der jungen Menschen aussehen sollte. Sie haben keine Möglichkeiten, dass sie auch ihr Leben bestimmen.
Und gleichzeitig hat man eine Bevölkerungsexplosion.
Genau. Und je mehr Druck du ausübst, dann wird er irgendwann mal explodieren. Und diese Explosion sehen wir jetzt. Hat in Tunesien angefangen und dann Ägypten und dann Libyen, Jemen, Jordanien und Bahrain und ich glaube alle anderen Länder, arabischen Länder werden auch folgen.
Ja, vielleicht sollten wir mal das nochmal jetzt rekapitulieren. Also angefangen hat alles eigentlich, oder zumindest ist das so die Geschichtsschreibung in westlichen Medien, dass sich ein Selbstmörder in Tunesien aus Protest angezündet hat.
Einfacher Bürger, der nichts zum Leben hat, der verkauft Gemüse auf einer Karre auf der Straße und dann kamen die Polizisten und wollten ihn verbieten. Wenn er sowas nicht machen darf, dann hat seine Familie nichts zum Essen. Und dann wäre für ihn einfacher, sich umzubringen. Und das war der Auslöser. Also das war kein politischer Hintergrund dahinter. Es ist auch kein Auslöser aus dem Ausland. Mhm. Und deshalb sind diese Revolutionen auch sehr erfolgreich. In Tunesien, in Ägypten, in Bahrain. In Libyen, wenn die Amerikaner sich einmischen, dann haben wir den zweiten Irak. Mhm. Aber die Leute selber gingen auf die Straße, sie haben demonstriert dagegen und dann haben sie gemerkt, okay, die Polizei geht mit aller Härte mit den Demonstranten um und deshalb haben die Demonstranten sich ausbreitet und dann haben sie auch angefangen jetzt nach Ehrenrechten aufzurufen, wo sie gemerkt haben, okay, wir können kämpfen, wir brauchen ein besseres Leben. So weiter geht's nicht. Egal wer regiert, das geht jetzt nicht weiter. Und die Regierung oder Ben Ali hat auch das gemerkt und gespürt, dass es nicht weitergeht und dass viele Leute unter Armut leben. Und also wenn ich jetzt kein gutes, kein normales Leben habe, dann habe ich nur eine Möglichkeit. Entweder sterbe ich oder ich verbessere meine Situation. Und dann haben alle hart gekämpft und gesagt, okay, wir müssen unsere Situation verbessern, unser Leben verbessern. Und das haben sie auch geschafft. In Ägypten, was vielleicht allen gewundert hat, liefen die Demonstranten friedlich. Und dann ging die Regierung auch wieder mit aller Härte mit den Demonstranten um. Und trotzdem blieben die Demonstranten hart. Und sie wussten, okay, den Präsidenten brauchen wir nicht mehr. Weil sie wussten, wenn er bleibt, dann kommt sein Sohn. Genau das Gleiche, was in Syrien geschah. Und dann haben sie einen Königinfamilie sozusagen, wie alle anderen Königreiche in den arabischen Ländern.
Kommen wir nochmal zurück zu Tunesien, also in dieser einen Stadt, irgendwas mit S, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, wo die...
Abu Zeid.
Oder Abu Zeid, ja, es tauchte auf einmal als Hashtag überall auf, so, also so bei dem einen oder anderen Beobachter der arabischen Welt, dem ich auf Twitter folge, war auf einmal dann dieses Hashtag dabei. Wenn man sich aber gleichzeitig anschaut, dass Tunesien, das war eigentlich eines der meist zensierten Länder der Welt, was das Internet betraf.
Das ist ein Polizeistaat.
Ja, ich war 2005 da auf dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, wo überall stand Tunisia, the Tunis Capital of Liberty and Democracy. Und darüber hing überall das Bild vom König oder Diktator da. Und da war... Also ich habe noch nie mich so wie in einem Polizeistaat gefühlt. Ne? An jeder Ecke standen da irgendwelche Stasi-Leute. Und
das hat Facebook entdeckt auch. Das war so.
Ja, kommen wir gleich, gleich drauf. Die hatten zwar sehr viel Internet dort, aber das lief auch alles zentral übers Innenministerium. Also quasi das, was unser D6 ist in Frankfurt, der zentrale Internetknoten, der lief da durchs Innenministerium, wo halt die Staatssicherheit war. Warum haben die das nicht abstellen können, wo sie doch schon so viele Seiten wie Reporter ohne Grenzen und die ganzen westlichen Medien und so weiter zensiert hatten?
Weil sie nicht wollten, dass die Leute merken, dass der Staat alles kontrolliert. Sie wollten nicht, dass auch, weil sie wissen, also wenn es, was konnten sie kontrollieren? Die Demonstranten konnten sie nicht. Also die waren von heute auf morgen erstmal, einer hat sich umgebracht, dann waren die Leute auf der Straße demonstriert gegen das Vorgehen der Polizei. Und dann hat die Situation sich entwickelt, aber das war zu spät, dass sie jetzt was kontrollieren können. Sie wussten, wer bloggt, sie wussten, wer was geschrieben hat. Sie haben sogar alle Zugangsdaten auch bei sich gespeichert. Und aber sie wollten auch nicht das veröffentlichen oder sie wollten nicht das alles sofort sperren. Dann werden die Leute wissen, okay, die Regierung hat das gesperrt, dann gibt es doch Zensur. Das wollten sie nicht, aber da gab es eine Möglichkeit, dass alle Passwörter gespeichert werden und direkt angeleitet an das Innenministerium. Und das war der Auslöser auch für Facebook damals. Die Leute haben beschwert, okay, es gibt Änderungen auf meinem Account. Facebook konnte keinen Fehler und Hacker feststellen. Und dann haben sie gefunden, dass das Innenministerium alle Passwörter von den Accounts der User gespeichert haben, dass sie jetzt auch mit den Accounts selber was machen können. Und das wäre regulär. Man weiß nicht, dass man sieht nicht, dass es jetzt gehackert wurde oder dass es illegale Vorgehen auftauchen. Und dann gab diese Befragung, wenn du der Accountinhaber bist, dann musst du jetzt 5 Freunde von deinen Freunden auch erkennen. Und da gab es diese Frage und nachher wusste die Regierung nicht, mit wem ich befreundet bin. Dann haben sie festgestellt, okay, alles wird zensiert. Also wie gesagt, vorher wollte die Regierung in Tunesien das nicht so hart wie in Saudi-Arabien zum Beispiel die Seiten sperren. Da merken die Leute, okay, da gibt es Zensur. Aber sie wollen wie immer erscheinen, wir sind ein demokratisches Land. Das Internet funktioniert wunderbar bei uns. Es gibt Entwicklung. Es gibt Gleichberechtigung. Obwohl der Fall anders ist. Die Situation ist anders. Aber sie waren klug und sie wollten nicht, dass die Leute wissen, okay, Moment, wir müssen aufpassen. Sie wollten alles kontrollieren. Aber ohne, dass man weiß, okay, sie haben meine Zugangsdaten von meinem Blog. Und sperren sollten sie nicht. Aber wenn sie wissen, okay, Sahi hat was geschrieben, dann gehen wir nach einer Woche und nehmen wir Sahi mit und dann sehen wir, was er macht.
Und vor allen Dingen konnte man dann noch sehen, wer mit wem jetzt gerade kommuniziert, genau, über direkten Mails und so weiter. Ja, das war also technisch, war das recht interessant. Die haben halt in den Datenverkehr reingeguckt, wahrscheinlich so mit technologischer Deep Packet Inspection und haben dem Datenverkehr dann so JavaScript-Code untergejubelt und dann halt auf den Login-Seiten von Facebook und Google und Co. irgendwie ja die Passwörter sozusagen mitgesnifft. Und das haben die halt bei Facebook und Google auch erst relativ spät bemerkt. Und dann kriegte man nur mit von tunesischen Bloggern, dass halt ihre Facebook-Seiten regelmäßig dann gelöscht worden sind. So mussten sich halt neue Accounts machen und ihre Gruppen sind halt gelöscht worden und so weiter.
Ja, ja. Also wie gesagt, das war automatisch geleitet, dass das alles im Innenministerium landet und alles gespeichert wird. Dann können sie machen, was sie wollen. Und ohne dass der User weiß, okay, die Regierung hat das gemacht. Und dann kommt der Verdacht, vielleicht hat Facebook ein Problem mit mir. Und wenn die Leute jetzt sich beschweren, kann Facebook jetzt keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Aber es hat nicht lange gedauert. Also bei so einer Entwicklung wird es nicht lange dauern, dass man weiß, okay, das wird kontrolliert, das wird abgehört, das wird gespeichert, nicht von mir, von einer dritten Version. Das dauert nicht lange. Das ist nicht wie jetzt Telefon abhören oder Seiten sperren. Seitenspielen kann man schnell erkennen.
Ja, und dann war, also die Revolution, oder wenn man es ja Revolution nennen kann, in Tunesien ging eigentlich relativ schnell. Also so gestartet irgendwie Mitte, Ende Dezember und ich hatte jetzt so 1,5 oder 2 im Kopf, ja, 1 Monat. Lag das am Internet oder lag das einfach daran, dass halt da quasi der Nährboden da war, dass alle unzufrieden waren und der Funke übergeschritten ist und auf einmal der Flächenbrand da war?
Nee, das Internet spielte am Anfang eine Rolle. Aber die Medien nachher, die klassischen Medien, vor allem die Satellitensender, haben eine größere Rolle gespielt. Und ich kann sagen, dass Al Jazeera zum Beispiel eine sehr große Rolle gespielt hat.
Auch in diesem,
Auch in Tunesien, auch in Ägypten. Die ägyptische Regierung hat das Internet abgeschnitten, 5 Tage lang. Die Leute hatten kein Internet, kein Handy. Ja, aber wie gesagt, die Fernsehsender haben eine große Rolle gespielt, weil sie Live-Bilder geliefert haben, weil die Menschen, die zu Hause sitzen, haben gesehen, was die Polizei mit den Menschen auf der Straße macht. Und also wie gesagt, es sind nicht alle online. Und auch wenn, dann könnten sie die Bilder erst spät sehen. Also mit Livestreaming war es auch nicht einfach. Aber die Fernsehsender haben eine große Rolle gespielt, weil sie Live-Bilder übertragen haben. Die Leute zu Hause haben gemerkt, okay, das geht nicht weiter, dann müssen wir demonstrieren. Dann haben die Demonstranten auch aufgerufen, dass die Leute auf die Straße gehen, mitdemonstrieren, dass sie diese Demos unterstützen. Und dann hat es auch denen gelungen, dass sie jetzt mehr Menschen mobilisieren.
Auch gleichzeitig übers Internet, oder hat also so eine These könnte ja sein, dass das Internet quasi vor allen Dingen geholfen hat, eine Weltöffentlichkeit herzustellen, dass aber das Fernsehen irgendwie lokal oder national dort wichtiger war.
Das Internet war der Auslöser. Das Internet hat die Menschen im Inland und im Ausland vorbereitet. Und hat auch eine Art Bildung geschaffen für die Menschen. Politische Bildung, Meinungsbildung. Und das war sozusagen die Infrastruktur für eine Demo. Also ohne gute Infrastruktur kannst du kein gutes Haus bauen. Aber wenn du die gute Infrastruktur hast, dann kannst du was Gutes draufbauen. Und das Internet, die Blogs, die sozialen Netzwerke waren die gute Infrastruktur für den Erfolg, was wir jetzt in Indonesien und in Ägypten gesehen haben. Aber während der Demos spielte das Internet eine Rolle, aber eine Nebenrolle. Das war wichtig für mich im Ausland, wichtig für die Leute, die das beobachten, aber nicht so wichtig für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen. Wenn ich zu Hause sitze und weiß, die Leute demonstrieren in einer Stadt, dann will ich wissen, was los ist. Dann sitze ich vorm Fernseher, dann höre ich das Radio. Dann weiß ich, was los ist. Und einen staatlichen Sender kannst du nicht sehen, weil du keine Objektivität da siehst, sondern du siehst nur, was die Regierung strahlt und ausgibt und freigibt. Aber Sender wie Al Jazeera, wie Al Arabiya, wie BBC auf Arabisch haben auch dazu beigetragen, dass die Demonstranten mehr Menschen mobilisieren.
Nun ist Tunesien nach einem Monat sozusagen ja revolutioniert worden, oder ist Ben Ali irgendwie mit dem Gold ins Ausland irgendwie abgehauen?
Ja.
Wo ist er jetzt eigentlich?
Sollte in Saudi-Arabien sein.
Okay, und Mubarak, ist der immer noch in Sharm el-Sheikh?
Keiner weiß, wo er ist.
Okay, gut, vielleicht auch in Arabien, Saudi-Arabien. Dann ist der Funke eigentlich übergesprungen auf die ganze andere Welt. So als erstes natürlich so Ägypten, was wir alle mitbekommen haben. Und wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte sozusagen, dass die Revolution dort übers Fernsehen kommt, nämlich über den Al Jazeera Livestream. Also vielleicht kannst du nochmal aus deiner Perspektive erzählen, wie ist das so rübergeschwappt nach Ägypten aus Tunesien?
In Tunesien oder in Ägypten gab es vorher Demonstrationen, aber wie gesagt, die waren für soziale Rechte. Und da waren, manche haben sie als Armut-Demos genannt. Das heißt, die Leute wollen nur Brot essen, mehr nicht. Also wenn sie jetzt das alltägliche Brot sichern, dann brauchen sie nicht mehr. Aber die Situation hat sich anders entwickelt, weil denn, wie gesagt, Blogging, Internet, Handy war für Überschicht, war für Elite, weil sie sowas leisten können. Viele von denen haben im Ausland studiert, viele von denen sprechen mehrere Sprachen, viele von denen machen sich keine Sorgen um einen Job. Und dann wussten sie, okay, einen Job habe ich, Geld habe ich, Internet habe ich, aber ich brauche ein besseres Leben. Also das Leben funktioniert nicht, wie ich will. Und das Internet war am Anfang sehr wichtig. Die Demonstrationen liefen erst auf Facebook, liefen online und dann auf die Straße. Also die Organisation, dass sie jetzt 1 Million Menschen mobilisiert haben, war am Anfang online, weil sie sehr gut vernetzt waren. Also innerhalb einer Woche hat eine Gruppe etwa 700.000 Mitglieder bekommen auf Facebook. Also dass man innerhalb kurzer Zeit so viele Anhänger sozusagen bekommen, dann hat das was in sich. Das ist nicht nur einfach so, weil ich jetzt Interesse habe, ich will einfach wissen, okay, ich bin Mitglied da. Nein, weil die Leute und die ägyptische Regierung hat oder die ägyptische Polizei in Alexandria, glaube ich, ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt, hat einen Blogger ermordet, heißt Khaled Said. Und dann hieß es nachher, der hätte Drogen genommen, dieser Blogger. Der hätte Drogen genommen, aber er wurde ermordet durch Folter von der Polizei. Dann gingen die Leute auf die Straße und dann wurde seine Leiche Wochen später nochmal untersucht, woran sie jetzt, woran der Khaled gestorben ist, um festzustellen, warum und wieso. Und dann gab es Demonstrationen, und weil die Leute auch festgestellt haben, dass er durch Folter gestorben ist und nicht durch Drogen, wie die Regierung, wie die Polizei behauptet hat. Und das war vor Tunesien. Vor der Revolution in Tunesien. Und dann, wie gesagt, haben die Revolutionen sich aus, oder die Demos sich ausbreitet. Von einer Stadt zu den anderen. Und Kairo ist zentral in Ägypten. Kairo ist zentral für alles in Ägypten. Und Tahrirplatz ist zentral für Kairo. Egal wohin du willst, musst du durch diesen Platz kommen.
Ach, war ich da auch mal? Ich weiß ja. Nicht.
Doch, warst du.
Echt?
Ja, wir waren da.
Ja, wir vielleicht für die Podcast-Hörer, wir waren mal vor einem halben Jahr auf einer Deutsche Welle, deutsch-arabischen Blogger-Austausch dort. Echt, Tahrirplatz, was war denn das?
Bitte?
Welcher Platz war denn das?
Tahrirplatz, also das ist der Kreisverkehr, der große Kreisverkehr. Ich glaube, du warst dabei. Auf dem Weg zur Uni sind wir vorbeigefahren.
Ah, okay,
das ist ein großer Platz, Kreisverkehr.
Okay, weil da war überall Kreisverkehr.
Ja. Nee, aber das ist der große. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt mitten in Kairo, egal wohin du gehen willst, dann musst du da durchkommen. Und deshalb war es auch eine zentrale Position für die Demonstranten, dass sie sich auch da platziert haben. Und dann ging es los, okay, wir gehen nicht nach Hause, bevor er weggeht. Aber wie gesagt, Demonstrationen vorher gab es schon. Gegen die Regierung, gegen Armut, gegen Rechte, gegen soziale Rechte und auch gegen politische Rechte. Und nach den Wahlen, also die Wahlen waren vor ein paar Monaten auch, die Regierung, die Partei von Mubarak hat fast alle alle Sitze im Parlament gewonnen. Und natürlich ist das durch Manipulation. Also die waren keine freie Wahlen. Und dann gingen die Leute auch auf die Straße. Also es gibt viele Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Es ist nicht nur die Revolution in Tunesien, der Auslöser war. Nein, es gibt viele Faktoren auch innerhalb Ägypten. Mhm. Die Ermordung von Bloggern, die Verhaftung von Bloggern, von Menschen, die Unterdrückung, soziale Situation, die wirtschaftliche Lage ist am Boden. Alles hat eine große Rolle gespielt. Und alle Menschen wollen ihr Leben verbessern. Und wenn man weiß, okay, ich kann das jetzt nicht. Egal, was ich mache, egal, ich kann jetzt zu allen Behörden gehen, da bekomme ich keinen Job. Die Arbeitslosenquote war zu hoch in Ägypten. Und dann gab es, also wie gesagt, es gab viele Faktoren, die eine große Rolle gespielt hat. Und am Anfang war online, im virtuellen Leben. Und dann nachher hat die Regierung gemerkt, okay, das Internet hat eine Rolle gespielt, dann schaffen wir das ab. Und sie haben das 5 Tage lang abgeschnitten, das Internet. In diesen 5 Tagen haben die Fernsehsender eine Rolle gespielt und nicht die ägyptischen, nein. die internationalen oder panarabische Sender wie Al Jazeera, Al Arabiya, BBC oder auch die anderen. Dann haben sie auch Livestreaming gemacht, direkt vom Tahrirplatz, direkt von der, sie waren bei den Demonstranten. Eine Woche später oder vielleicht, ich weiß nicht wann das war, hat die Regierung das Büro von Al Jazeera in Kairo dicht gemacht. Sie haben Al Jazeera verboten, aus Kairo zu senden oder aus Ägypten zu senden. Und dann haben sie den Leiter des Büros auch verhaftet. Weil sie gemerkt haben, okay, das Internet haben wir abgeschafft und jetzt kommen die arabischen Sender, vor allem Al Jazeera. Und Al Jazeera hat eine große Rolle gespielt. Und viele arabische Regierungen bezeichnen Al Jazeera als Feindsender. Mhm. Und das, und dann haben sie auch behauptet, dass die Demonstranten Agenda haben und dass Al Jazeera auch Agenda hätte und. Also wie gesagt, aber am Ende, der Richter hat gewonnen.
Es gab so eine Geschichte von den Anfangstagen sozusagen auf dem Tahrirplatz, als sie das erste Mal das Handynetz erstmal ausgeschaltet haben, damit halt die Leute nicht so viel SMS hin und her schicken können und Bilder direkt vom Platz. Und dann sollen halt die ganzen umliegenden, also nach dieser Geschichte, die im Internet dann von irgendwem verfasst wurde, sollen die umliegenden Cafés alle ihre WLAN-Netze geöffnet haben, damit die Menschen weiterhin über dann die DSL-Leitung oder ISDN-Leitung in den Cafés weiter berichten konnten. Hattest du die auch gehört?
Habe ich, und dann gab es auch eine andere Geschichte, dass Google und Twitter so eine Art Telefonate entwickelt hat, dass man jetzt...
Das war ganz spät, das war...
Ja, ja, das war ein bisschen spät, aber am Anfang, wie gesagt, Handy war wichtig, dann brauchen wir nicht, aber dann hat das WLAN, was du gesagt hast, eine Rolle gespielt hat. Dann haben sie gesagt, okay, dann Internet komplett abkapseln. Und dann hat Google und Twitter versucht, jetzt eine Art Telefonate, die jetzt Gespräche direkt auf Twitter veröffentlicht werden. Aber das war alles sowieso zu spät. Das war alles zu spät. Die Leute waren von Anfang an entschlossen, okay, wir gehen nicht nach Hause, wir bleiben hier, wir übernachten hier. Und wir verlangen nur eins, Mubarak muss weg. Also das ist eigentlich jetzt, wie gesagt, alles, was nachher kam, war zu spät. Bilder, Livestream, jeden Tag, 24 Stunden vom Tahrirplatz und von den anderen Plätzen haben auch mehr Menschen mobilisiert. Und wie gesagt, also Kleinigkeiten, Internet und Handy und WLAN waren schon... Alles, was nachher kam, war sozusagen zusätzlich, weil die Leute schon gut informiert sind, gut ausgebildet sind für sowas, für ein, also dass sie jetzt um ihre Rechte kämpfen können und sie wussten, okay, das hat seinen Preis, aber trotzdem müssen wir kämpfen. Und das Ganze kam, wie gesagt, erstmal hat angefangen mit dem Blogging. Dann war es so eine Art Bildung, Meinungsbildung. Und dann Netzwerke, soziale Netzwerke und dann die Demonstrationen.
Und hat es dann in Ägypten auch nach 2 oder 4 Wochen?
18 Tage.
18 Tage. Ja, dazu geführt, dass auch Mubarak
weg war.
Und dann ist er halt ein bisschen weitergegangen, so. Jetzt Bahrain.
Nee, zwischendurch war Bahrain, Jemen und Libyen.
Ja, wobei Bahrain immer noch.
Bahrain ist immer noch.
Also vielleicht kannst du mal was zum Bahrain sagen, weil Bahrain war auch, da muss ich auch erstmal nachschlagen, was war nochmal Bahrain? Ist ein ziemlich kleiner Staat.
Ein kleiner Staat mit Mehrheit Schiiten, aber die Sunniten regieren. Die Herrscherfamilie sind Sunniten und die meisten Leute sind, also die Bürger sind Schiiten, 70%, glaube ich. Und sie haben wenig Rechte wie die Sunniten. So ist die Behauptung, aber das ist auch wieder so, dass erstmal Bahrain ein Emirat war und jetzt Königreich, und dass der König wie in allen arabischen Ländern bestimmt, wer der Premierminister ist und wer der und wann Wahlen stattfinden können und überhaupt, ob es jetzt freie Wahlen gäbe oder nicht. Also Verbesserung, obwohl die Infrastruktur und die wirtschaftliche Lage in Bahrain mit Ägypten oder Tunesien nicht zu vergleichen.
Und dort sind die immer noch am Demonstrieren.
Die sind immer noch am Demonstrieren. Jetzt verlangen sie, dass der Premierminister weggeht. Aber manche haben gesagt, okay, der König auch, aber die meisten Demonstranten verlangen ein besseres Leben. Viele Baronen höre ich, also Sunniten und Schiiten sind einig, sie wollen nur ein besseres Leben, und sie wollen nicht, dass es ein ethnischer Kampf entsteht. Sie wollten das nicht, und das ist abgelehnt. Und deshalb läuft bis heute immer noch friedlich in Bahrain.
Okay, ja, man hört aber manchmal vor allem über Global Voices so ein bisschen noch andere Sachen. Also da gehen die schon manchmal mit Panzer vor.
Ja, manchmal. Also am Anfang, ich weiß nicht, ob der König oder die Regierung das gemacht hat. Die Armee war gegen die Demonstranten. Sie haben auch, glaube ich, 5 Demonstranten auch getötet. Am Anfang. Und dann hat der König gesagt, die Armee muss sich zurückziehen, die Polizei muss sich zurückziehen, die Leute dürfen auch demonstrieren. Also jetzt ist das friedlich. Am Anfang war, wie gesagt, also da fehlen Tote auch.
Und so Nachbarstaat, also der ein bisschen größer, also von Bahrain kriegt man halt bei uns in den Medien eigentlich kaum was mit, also außer Global Voices Online würde ich da null erfahren. Saudi-Arabien ist ja wahrscheinlich so der spannendste Staat. Was passiert da?
Die Leute haben versucht zu demonstrieren, aber bevor sie auf die Straße gehen, hat der König sofort 37 Milliarden, weiß ich nicht, Dollar oder Euro ausgegeben, um soziale Einrichtungen zu unterstützen. Der hat viele Familien von den Raten, also Hausraten, dass wenn man ein Haus gekauft hätte und kein Geld hätte, der hat auch viele Familien befreit von diesen Raten, von diesen Krediten. Viele, die auch ihr Kredit nicht zahlen konnten, waren im Gefängnis und jetzt sind die frei. Der hat versucht, im Vorfeld was zu investieren in den Familien. Es gibt auch viele saudische Studenten im Ausland, das ist in Deutschland, in Amerika, Großbritannien, überall auf der Welt, und die sind alle Stipendiaten. Am Anfang war ein Teil von denen oder hatte ein Teil von denen Stipendium von dem König, und jetzt sind alle Stipendiaten, bekommen alle Stipendium. Also wenn einer verheiratet, dann bekommt er auch Geld für seine Frau. Dann wird auch ein Deutschkurs zum Beispiel hier in Deutschland finanziert. Alles von der Regierung.
Also ganz viele soziale Geschenke. Genau. Obwohl, in Bahrain haben sie das ja, glaube ich, auch gemacht. Da gab es 2.500 Dollar für ihn, der nicht demonstrieren ging.
Genau. Genau, das hat nicht geholfen. Also die ethnischen Probleme spielen auch eine Rolle in Bahrain. Aber in Saudi-Arabien ist das ein bisschen anders. Die meisten sind Wahhabiten und deshalb ist das auch nicht das größte Problem. Viele Leute gehen auf die Straße, aber der König Abdullah ist viel lockerer, aufgeschlossener als die anderen Brüder von ihm, wie zum Beispiel König Fahad, der verstorbene Fahad. Der König Abdullah erlaubt, dass Mädchen und Jungs zusammen an einer Uni studieren. Vorher war das getrennt. Die Universität, also König Abdullah bin Abdulaziz, glaube ich, heißt die Universität für Technologie, ist die beste in den arabischen Ländern, im arabischen Raum. Und glaube ich, die, ich weiß nicht, auf der Weltrangliste, ich glaube, die Nummer 100 oder so, also die ist sehr, sehr, sehr modern und entwickelt. Und der versucht jetzt, die Bildung zu unterstützen. Er will, dass die Saudis studieren, dass sie sich entwickeln, auch in der Richtung, nicht, dass sie einfach Geld bekommen. Und aber bis jetzt dürfen Frauen keine Autos fahren in Saudi-Arabien oder allein fahren. Sie dürfen nicht allein auf den Markt gehen. Nach und nach wird gelockert. Es gab Demos, aber ich glaube, viele Muftis haben auch gesagt, dass das sowas mit der Scharia, mit dem Islam nichts zu tun hat, und das ist islamisch auch verboten.
Gibt es denn da so eine Blogger, also sagen wir mal, so eine politische Blogger-Facebook-Community?
Von Communities habe ich nicht gehört, von Bloggern schon. Also ich kenne eine Saudi, die heißt auch Saudi Woman, nee, nicht Saudi Woman, ich glaube Saudi Woman. Sie heißt Iman Abdurrahman, sie war auch in Deutschland, habe ich sie auch getroffen, und sie hat einen Blog und schreibt auf Englisch. Es gab einen Nominierten bei uns für die Bobs aus Saudi-Arabien, und viele sind jetzt auf meinem Account auf Facebook. Aber von Groups oder ähnliches habe ich noch nicht gehört. Kann ich auch nachfragen.
Also das würde mich ja interessieren. Also bei in Tunesien und Ägypten haben wir ziemlich viel.
Ja, ja.
Und Saudi-Arabien, die ja auch ein vergleichbar großes Land, zumindest von der Fläche sind. Ich weiß jetzt nicht, ob da so viele Einwohner auch sind. Deshalb passiert halt relativ wenig, obwohl da eigentlich die größte Diskrepanz zwischen fehlenden Rechten. Naja, und vielleicht, also da gibt es am wenigsten Rechte, sagen wir, vergleichbar mit den anderen Ländern.
Weniger Rechte, aber besseres Leben.
Okay, wenn man Saudi-Arabier ist und nicht irgendwie Migrant.
Sozusagen. Ja, ja, also die Saudis haben ein gutes Leben und sie leben gut, und viele Araber wünschen sich, dass sie einen Job in Saudi-Arabien oder in den Golfstaaten bekommen. Weil sie wissen, okay, sie verdienen gutes Geld, sie haben einen guten Job und sie haben auch einen guten Lebensstandard.
Okay.
Ja. Also das ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Leute, es gibt manche, die unter Armut leben. Also es gibt auch. Das ist genau das Gleiche wie in den USA. Es gibt Leute, die jetzt ganz oben leben, und Leute, die nicht nur ganz unten, sondern unterirdisch auch leben. In Saudi-Arabien gibt es auch sowas. Aber die meisten Menschen haben ein gutes Leben, und deshalb ist es auch nicht einfach, dass sie jetzt auf die Straße gehen. Und es ist auch wie in fast allen arabischen Ländern, das ist, kann ich behaupten, ein Polizeistaat.
Also kann man davon ausgehen, Saudi-Arabien fällt als letztes so im Länderdomino da.
Wenn nicht von der Volk, dann von der Herrscherfamilie, weil alle sehr alt sind. Also der jetzige König ist, glaube ich, 83 Jahre alt. Sein Stellvertretender ist 78 und der andere ist 73. Also in spätestens 10 Jahren sind alle weg, dann kommen die Kinder. Und dann wird es vielleicht zu einem großen Problem kommen, wer kommt jetzt danach? Mhm. Welcher Sohn? Von welchem Emir? Mhm. Also allein in Saudi-Arabien gibt es, ich weiß nicht wie viel, 40 oder 50.000 Emirs.
Okay.
Also, und die Herrscherfamilie, die haben alle Kinder. Und die Kinder sind auch nicht gleich, also nicht klein. Und die sind alle, die haben Enkelkinder. Die Kinder haben sogar auch Enkelkinder. Und jetzt muss man gucken, wie die Situation sich entwickelt, wohin geht's. Also bleibt nur bei Abdullah und dann sein Bruder und wer kommt jetzt danach? Mhm. Der Sohn von dem Bruder oder der Sohn von Abdullah oder der Sohn von Fahad oder wohin? Mhm. Das ist die Frage. Also wie gesagt, es wird nicht mehr lange dauern und ich glaube, die Situation bleibt auch nicht, wie es war in den arabischen Ländern. In den arabischen Ländern. Mhm. Es ist auch nicht einfach, die Menschen zu unterdrücken, weil wir merken, dass die neuen Technologien was in sich haben.
Und was? Also nicht, dass Entwicklung, ich wüsste.
Entwicklung, Motivation, dass die Leute wissen, okay, ich kann auf der Straße gehen, ich bin nicht weniger als ein Ägypter oder Tunesier, ich kann auch um meine Rechte kämpfen.
Also Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein, Motivation, Mut zu haben, die Regierung zu kritisieren, auch wenn das manchmal bei manchen vielleicht das Leben kostet.
Und welche Länder sind als nächstes dran? Also Libyen haben wir gerade aktuell. Was ist so mit Jordanien?
Jemen ist auch aktuell. Jordanien weiß ich nicht. Also Jordanien ist nicht einfach. Also die Geheimdienste, der Geheimdienst ist sehr stark in Jordanien. Syrien könnte sein. Sudan ist zwei Sudans jetzt schon. Marokko könnte sein. Algerien auch. Algerien gab es Demonstranten, aber dann sind sie mit aller Härte gekämpft worden von der Polizei. Also Algerien, Jemen und vielleicht Syrien. Jordanien auch.
Und welche Rolle spielt das Internet in diesen Staaten? Also könnte man einen Vergleich ziehen, dass halt Tunesien und Ägypten das Internet schon größer verbreitet war, eine größere Kultur auch oder Blogkultur und Facebook-Kultur und dass sie deswegen auch so schnell die Revolution durchgeführt haben?
Genau, das hat eine große Rolle gespielt. Also ich habe gestern sogar auf einer Gruppe aus Libyen auf Facebook geschaut, wie viele Mitglieder diese Gruppe hat, dann waren um die 50.000. Verglichen mit den ägyptischen Groups 700.000, 400.000, 500.000, also 501 zu 10. Mhm. Und dann weiß man, okay, wie gut oder wie schlecht das organisiert sein könnte. Und die Demos in Ägypten liefen zum Teil friedlich, aber in Libyen mit Flugzeugen und Panzer und Maschinengewehr, sei es jetzt von den Demonstranten oder von den Truppen, die jetzt immer noch an Gaddafi glauben.
Okay. Und Gaddafi, ja, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ja, der, der ist ja ein bisschen gaga hier, ja. Aber der, also ich habe mir mal eine Rede von ihm angeschaut. Ich habe zwar nichts verstanden, aber das war halt auch schon ohne Ton oder sonst wie.
Reicht.
Ja. Also unglaublich
reicht,
so.
Es reicht, dass man ihn sieht, wenn er redet.
Ja, da gibt es ja jetzt auch so einen großen YouTube-Hit, Benga Benga oder so, hat ein israelischer irgendwie Videokünstler zu so einem Mashup verbunden mit einem eigenen Lied. Ja, aber okay, also wir wollen es jetzt nicht lustig machen darüber. Ein Vergleich noch, den ich zuletzt gesehen habe, so, dass das, was jetzt in Arabien stattfindet, so wäre das 68er der arabischen Welt. Teilst du das so, diese These, oder ist das überhaupt nicht vergleichbar, was so 68 in der westlichen Welt passiert ist, so mit jungen Leuten, gehen alle auf einmal auf die Straße, kämpfen für ihre Rechte, kämpfen gegen eine konservative Gesellschaft?
Könnte zum Teil das ähneln, aber die Situation, die Bedingungen sind total anders. Da spielen viele Faktoren eine große Rolle, also gesellschaftlich, wirtschaftlich und all das. Die Ziele waren aber ähnlich. Sie wollen ein besseres Leben haben, ein demokratisches politisches Leben haben. Sie wollen auch mitbestimmen, wer regiert und wer nicht regiert.
Und persönliche Freiheit.
Und persönliche Freiheit, das ist auf jeden Fall, das ist jetzt das Allererste, das ist ein Heiligtum. Mhm. Und das wollen die auch, die Demonstranten oder die jungen Menschen in den arabischen Ländern.
Mhm. Und du meintest eben, das geht nicht mehr weg. Also dieser Geist ist jetzt sozusagen da. Und oder wie schätzt du, wohin führt das jetzt alles so?
Zu einer Veränderung in der arabischen Welt. Ist also die Macht wird nicht geerbt von dem Vater zum Sohn, zum Enkel und so weiter. Ich glaube, dass jetzt demnächst doch demokratische Wahlen in verschiedenen arabischen Ländern stattfinden könnten, wenn die Ägypter und die Tunesier das schaffen und demokratischen Wahlen einen Präsidenten wählen können und eine Regierung auch bilden können, ohne dass sie jetzt, dass diese Regierung bzw. die Präsidentschaftswahl beeinflusst wird, dann wird die Situation in den arabischen Ländern auch nicht so bleiben. Dann werden die Leute auch merken, okay, es geht nicht weiter, wir müssen auch Änderungen hier durchführen. Ein Präsident kann nicht für Ewigkeit ein Präsident bleiben.
Und was passiert, also es gibt ja so verschiedene Szenarien, was so passieren kann nach so einer Revolution so, ne? Oder nach so einer radikalen Veränderung. Also entweder man bekommt zwar einen neuen gewählten Präsidenten, wie in Afghanistan, der aber ein total korruptes Regime quasi führt, oder wir bekommen so quasi osteuropäische Verhältnisse, wo die Menschen zuerst total begeistert von der Demokratie sind, aber dann ziemlich schnell ernüchtert und bei jeder Wahl irgendwas Neues wählen und keine Stabilität mehr wirklich da.
Ich kann die Situation in Afghanistan und im Irak mit Ägypten und Tunesien nicht vergleichen. Also die westliche Welt, vor allem Amerika, wollte diese Änderungen durchführen. Also ein Präsidenten, der von außen gebracht wird, hier komm und bitteschön, du bist jetzt der Präsident, sind keine demokratische...
Okay, dann lassen wir mal Afghanistan draußen und sagen einfach mal, was ist mit Osteuropa? Die ja quasi auch, wo die Bürger selbst so ihre, Ostblock abgeschafft haben, aber und alle erstmal an Demokratie geglaubt haben, aber ziemlich schnell ernüchtert sind, so und wo es halt nicht so zu so quasi Parteienherausbildung geführt hat. Also ich sage nur mal Polen, das Land direkt neben uns. Zu jeder Wahl treten da neue Parteien an und kommen irgendwie an die Macht und ich habe den Überblick verloren, was da jetzt passiert, weil das halt jedes Mal irgendwie komplett neues Parlament ist.
Also ich will jetzt nicht so pessimistisch sein. Aber ich sage, es wird nicht einfach sein. Es wird auch nicht jetzt so sein, dass wir in den arabischen Ländern ein ähnliches Leben wie in Deutschland zum Beispiel oder in Frankreich oder in Großbritannien. Das wird es nicht. Es ist auch nicht so, die Religion spielt immer noch eine Rolle in den arabischen Ländern, in den islamischen Ländern, in der islamischen Welt. Religion spielt immer noch eine große Rolle. Ernüchtern oder nicht, das hängt davon ab, wie die Situation sich entwickelt. Also optimistisch bin ich immer noch zum Teil. Und die jungen Menschen wissen bis heute und sagen bis heute und wiederholen sie das. Also wenn es nicht dazu kommt, dass die Situation so wird, wie wir es uns wünschen, dann ist der Tahrir-Platz immer noch da. Dann gehen wir wieder auf die Straße. Und so war es jetzt in Tunesien. Drei Regierungen nach dem Sturz von Ben Ali wurden gewechselt. Drei Regierungen. In Ägypten das Gleiche. In Ägypten gingen die Demonstranten auf der Straße, bis sie einen Premierminister bekommen haben, wo sie auch mitbestimmt haben und gesagt, okay, den wollen wir haben. Und solange es so bleibt und solange die Situation sich in diese Richtung entwickelt, dann bin ich optimistisch, dass die Leute, die jungen Menschen, die Demonstranten, die Revolutionen auch ein besseres Leben für arabische Länder, ich will nicht für die arabischen Länder sprechen, sondern für arabische Länder, doch schaffen können.
Ja, das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Dann sage ich mal vielen Dank für diesen Überblick, was so in, ja, in den arabischen Ländern so passiert ist und welche Rolle das Internet gespielt hat. Ja, ich sage
gerne.
Dankeschön und ja, verweise nochmal, haben wir eben klar gemacht, du wirst ja auch nochmal einen Überblick über Blogs und soziale Medien in der arabischen Welt auf der kommenden Republika erhalten, die vom 13. bis 15. April in Berlin stattfindet. Kleiner Werbeblock. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr flattern und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss. Jo.